MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Das Inspirationsportal, das dein Leben bereichern und verbessern kann. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.
Willkommen bei MS Voices, deinem Podcast rund um das Leben mit Multiple Sklerose. Mein Name ist Irene und ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder den Experten zu Gast, Dr. Med. Dieter Pölau, Neurologe, MS-Experte und ärztlicher Direktor der DRK Camillus Klinik Asbach. Unser Thema heute: Schlaf, Schlafstörungen und Fatigue bei MS. Also drei Dinge, die viele von uns jeden Tag begleiten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Pölau.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin gerne wieder dabei.
Das freut uns natürlich sehr. Herr Dr. Pölau, Schlaf ist ja generell wichtig für alle Menschen. Aber gerade bei MS ist Schlaf ja nochmal eine größere Rolle. Aber warum ist guter Schlaf aus medizinischer Sicht besonders wichtig für Menschen mit MS?
Generell hat der Schlaf ja ganz verschiedene Funktionen. Eine der zentralen Funktionen ist die Erholung. Mhm. Da kann man von einer körperlichen und einer seelischen Erholung sprechen, wobei die, sagen wir, körperliche Erholung vor allen Dingen im Tiefschlaf stattfindet. Und da kann eine Multiple Sklerose ganz oft stören, und zwar deshalb, weil wenn jemand zum Beispiel in einer Tiefschlafphase Beinbewegungen hat, periodische Beinbewegungen im Schlaf oder einschließende Spastiken, dann wird es den Schlaf insofern stören, als der Tiefschlaf beendet wird. Man geht in höhere Schlafphasen und diese sind dann deutlich weniger erholsam, weil der Tiefschlaf ist der Erholschlaf. Von daher ist, glaube ich, ein generelles Problem. Viele MS-Patienten kommen zu mir, wir haben ja auch ein Schlaflabor, ich bin Schlafmediziner, und sagen, ich bin müde. Wenn jetzt jemand vor mir sitzt, der sagt, ich bin tagsüber müde, ich schlafe in monotonen Situationen ein, ich bin erschöpft, der keine MS hat, dann würde ich sagen, okay, dann müssen wir sie schlafmedizinisch untersuchen. Mhm. Leider ist es oft so, dass wenn ein MS-Patient vor einem sitzt, wo klar ist, Fatigue, die schnelle Ermüdbarkeit ist eins der Symptome, sogar der Kernsymptome einer MS, dann wird nicht mehr weiter nachgeguckt. Es kann durchaus sein, und das ist gar nicht selten der Fall, dass man durch eine gute schlafmedizinische Behandlung, indem man zum Beispiel eben diese periodischen Beinbewegungen oder beim Einschlafen Restless Legs, diese Bewegungsunruhe der Beine behandelt oder auch einfach dafür sorgt, dass jemand nachts nicht so oft auf die Toilette muss. Kurz und gut, indem man sich um die Schlafprobleme kümmert, kann sein, dass man die Fatigue zwar nicht wegkriegt, aber deutlich vermindern kann. Mhm. Und deshalb ist es wichtig eben auch, dass man bei MS-Patienten auch immer daran denkt, ob die nicht zusätzlich schlafmedizinische Probleme haben.
Ich glaube, da wäre ich ein guter Kandidat, weil meine Smartwatch mir so oft sagt, du musst dein Augenmerk auf Schlaf legen. Und da denke ich mir, du dummes Ding, das weiß ich selber. Ja. Das passt einfach nicht. Weil die zeigt mir genau das an, was Sie gerade gesagt haben, dass ich immer nur, ich meine, gut, eine Smartwatch ist kein Arzt, aber man kriegt ja so eine Richtung ungefähr vorgezeigt. Und die zeigt mir ganz genau an, dass ich eigentlich fast null Phasen mit Tiefschlaf habe, aber dafür ganz viel mit diesem Leichtschlaf nur.
Das ist gut möglich, wobei wir haben gerade über schlafbezogene Bewegungsstörungen gesprochen. Es gibt natürlich auch noch so die klassischen schlafbezogenen Atemstörungen. Das heißt, dass jemand einfach nachts schnarcht oder dass die Muskulatur die Schlundmuskulatur sich so weit entspannt, dass weniger Luft durchgeht. Und dann hat man nachts Phasen der Entsättigung. Das heißt, weniger Sauerstoff im Blut. Mhm. Und wenn man das häufiger hat und die Sauerstoffsättigung sehr gering ist, dann ist es häufig so, dass man tagsüber eben müde ist. Ja. Und diese schlafbezogenen Atemstörungen, das Bekannte ist das obstruktive Schlafapnoe, die sind bei der MS etwas häufiger. Ist auch kein Wunder, weil wir geben zum Beispiel abends teilweise Medikamente gegen Spastik. Mhm. Die entspannen die Beinmuskeln, schön, aber die entspannen natürlich auch die Schlundmuskeln und erhöhen damit das Risiko für solche schlafbezogene Atemstörungen. Und da können durchaus Smartwatches oder es gibt ja auch inzwischen andere Devices, wo man durchaus mal die Sauerstoffsättigung nachts über messen kann, die können durchaus hilfreich sein, Wenn man dann eine Störung merkt, sollte man sich an ein Schlaflabor wenden, bevorzugt natürlich ein neurologisches Schlaflabor, das entsprechend Ahnung hat, und einmal den Schlaf richtig in einer Nacht messen lassen. Da wird es dann ganz systematisch untersucht, Sauerstoffsättigung, Beinbewegungen, Muskelbewegungen und noch vieles andere.
Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es bestimmte Untersuchungen oder Tests gibt, mit denen man diese Schlafstörung bei MS gezielt erkennen kann.
Ja, Schlaf kann man messen, dafür gibt es Schlaflabore und die erheben dann ganz systematisch, wird ein EEG abgeleitet, damit kann man die Schlaftiefe bestimmen. Man guckt, wie sich die Augen nachts bewegen, damit kann man die Phasen, in denen sich die Augen häufig bewegen, also schnell bewegen, diese sogenannte REM-Schlafphasen, Rapid Eye Movements-Phasen analysieren. Das ist dann auch häufig der Traumschlaf. Dann misst man den Muskeltonus über verschiedene Muskeln. Man kann die Bewegungen in den Beinen messen. Man misst selbstverständlich die Sauerstoffsättigung. Man macht immer auch noch ein EKG dabei. Man misst die Exkursion von Brustkorb und Bauch und man misst die Lage. Das sind so mal die zentralen Parameter, die man im Schlaflabor untersucht. Und wenn man so mit diesem Verkabelten geschlafen hat, dann kann der Schlafmediziner schon recht viel über den Schlaf desjenigen rauskriegen, der da bei ihm im Labor geschlafen hat.
Okay. Und kann man diese Schlafstörung denn eigentlich behandeln? Weil ich werde da ziemlich alleine gelassen. Es möchte mir eigentlich kein Mensch irgendwas geben, weil ich sage, ich möchte einfach nur mal wenigstens am Wochenende wirklich schlafen können und erholt aufwachen. Ich habe das zum Beispiel für mich persönlich seit Jahren nicht mehr gehabt.
Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Schlafstörungen. Da muss man einfach einmal messen und dann schauen, was ist es. Wenn jemand zum Beispiel nachts periodische Beinbewegungen hat, die dann zu weniger Tiefschlaf führen, kann man überlegen, mit entsprechenden Medikamenten, zum Beispiel Nabiximol, das ist ein Spray auf Cannabisbasis, die Spastik und damit auch die Beinbewegungen zu vermindern. Ja. Man kann Medikamente gegen die Spastik nachts geben, das wäre eine der Möglichkeiten, wenn es um Bewegungen geht. Wenn es um das klassische Restless Legs geht, das ist gar nicht so selten, da muss man erst im Labor gucken, gibt es Hinweise darauf, gibt es besser behandelbare Ursachen, zum Beispiel ein Eisenmangel, ist insbesondere bei jungen Frauen sehr häufig, weil die einfach, wenn sie ihre Tage haben, eben relativ viel Eisen verlieren. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Und da kann man dann überlegen, ob man mit Medikamenten, die das Restless Legs gezielt behandeln, zum Beispiel Levodopa oder Dopaminagonisten, diese Symptome deutlich bessert und damit den Schlaf verbessert. Das heißt, man muss genau hinschauen, was ist die Ursache, und dann ursachenspezifisch behandeln, die Schlafstörung.
Okay, bessere Schlafhygiene, das ist ja so ein Standardwort, was mittlerweile viel in den Mund genommen wird. Hilft das denn auch?
Ja, also es gibt sowas wie die Regeln für guten Schlaf oder Schlafhygieneregeln. Eine der Regeln ist natürlich, dass man im Bett möglichst nichts tut, was einen aufregt. Also eigentlich sollte ein Fernseher nicht im Schlafzimmer stehen. Man sollte auch jetzt nicht noch schlimmstenfalls Akten vom Berufsleben im Bett noch nehmen und wälzen. Das ist das eine. Und man sollte auch versuchen, so Rituale einzuführen, dass man wirklich schläft. Was man nicht machen sollte, ist, dass man sich abends aufs Sofa setzt, das Fernsehen laufen lässt und dann irgendwann beim Fernsehen einschläft und dann vielleicht im Lauf der Nacht irgendwann ins Bett geht und dann nicht mehr schlafen kann. Also ganz klar, im Bett wird geschlafen. Und beim Fernsehen versucht man möglichst nicht einzuschlafen und man wechselt es auch. Manche grübeln auch, das heißt, dass man noch ganz viele Gedanken sich macht, und manche machen dann auch so eine Art negative Vorsatzbildung. Das heißt, man stellt sich vor, ach Gott, ich kann jetzt wieder nicht einschlafen, ich werde wahrscheinlich die halbe Nacht wach liegen und der nächste Tag wird furchtbar werden, ich werde schon müde aufwachen und so weiter. Das ist eine Art Vorsatzbildung, die dann auch häufig eintritt. Das heißt, wenn ich merke, dass ich grüble, muss ich überlegen, wie kann ich das unterbinden? Da gibt es Techniken, das zu lernen. Eine der Techniken wäre zum Beispiel Entspannungstechniken zu lernen, also autogenes Training, Jacobsen. Übrigens, das sollte eigentlich jeder Mensch lernen, sich selber zu entspannen. Wir haben gesehen, Stress ist ein universeller Schädiger für annähernd alle Erkrankungen. Und es ist gut, wenn man selber etwas dagegen tun kann. Also Entspannungstraining lernen, versuchen, diese kreisenden Gedanken, gerade das Grübeln, das ja in der Regel auch nicht produktiv ist, zu unterbinden. Das kann man auch lernen, indem man sich sagt, stopp. und was anderes machen, indem man sich zum Beispiel darauf konzentriert, die Arme mal ganz feste anzuspannen und dann schrittweise zu entspannen. Das wäre eine Technik aus der progressiven Muskelrelaxation nach Jacobs. Und dann kann man vielleicht, oder wenn man das eine ganze Zeit lang macht, auch deutlich besser schlafen. Es gibt auch so die Idee, wenn man grübelt, dann soll man aufstehen und sich in einen Grübelstuhl setzen. Und wenn man zu Ende gegrübelt hat, wieder ins Bett. Das ist, klappt oft ganz gut. Es geht darum, dass man sich bewusst macht, welche Verhaltensweisen, die vielleicht automatisch und dann auch gar nicht mehr gegengesteuert ablaufen, den Schlaf stören.
Ja, ich muss sagen, ich bin ja auch so ein Grübelkopf. Bei mir geht ja nachts alles Mögliche durch den Kopf. Und ich bin so eine, also einmal diese Entspannung nach Jacobson, das hilft mir wirklich total. Und ich kann aber auch mittlerweile sagen, stopp, jetzt nicht, morgen, wenn ich Lust habe. Und dann nehme ich mir einen Gedanken vor, der mich in meiner Kindheit extrem glücklich gemacht hat. Das war ein ganz, ganz toller Moment mit meinem Papa. Und wenn ich dann daran denke, dann denke ich natürlich noch so ein bisschen drumherum, aber das sind dann schöne Gedanken.
Ja.
Und darüber schlafe ich dann tatsächlich ein.
Dieses destruktive Grübeln stoppen, sich entspannen durch eine Technik Jacobson, was Sie machen, und mit guten Gedanken dann in den Schlaf gehen. Ja.
Okay. Ja, Schlaf ist jetzt die eine Sache, Müdigkeit die andere. Da gibt's ja noch die Fatigue, diese schwere, lähmende Erschöpfung. Das ist ja eines der am meisten belastenden Symptome bei MS. Wie häufig ist Fatigue eigentlich bei Menschen mit MS?
Also im Verlauf der MS kennen praktisch alle eine Fatigue. Also es kann sogar durchaus auch mal das Erstsymptom sein. Wobei Fatigue ist das ein unsichtbares Symptom der multiplen Sklerose und auch eins, das zu ganz vielen Missverständnissen führt und auch zu Beziehungsproblemen. Da ist jemand eigentlich motorisch ganz fit und kann laufen, läuft unauffällig, aber ist halt sehr, sehr schnell ermüdet und dann heißt es schon mal, stell dich nicht so an.
Genau.
Und gerade bei Menschen, die sowieso schon viel machen, sagen wir mal berufstätige Menschen, meist sind sie dann doch Frauen, die vielleicht noch Familien mitversorgen in ihrer Freizeit, die werden natürlich überlastet sein. Und das wird dann oft nicht richtig anerkannt, weil ist ja vielleicht motorisch noch ganz unauffällig. Und das tut weh und führt zu vielen Problemen. Fatigue ist auch eins der großen Gründe für eine Frühverrendung von MS-Betroffenen. Wobei man da sagen muss, durch eine entsprechende bessere Unterrichtung und durch, sagen wir, bessere Arbeitsbedingungen kann man das oft verhindern. Also die Multiple Sklerose-Gesellschaft bildet zum Beispiel Jobcoaches aus. Und wenn ein MS-Betroffener, sagen wir, im Großraumbüro sitzt, wo er einen Teil seiner Hirnleistung darauf verwenden muss, das leise Gespräch von rechts nicht zu hören und vielleicht noch andere Geräusche auszublenden, dann wird er sehr schnell ermüdet sein und sehr schnell erschöpft.
Klar.
Wenn der aber vielleicht in einem Einzelbüro sitzt, gut klimatisiert noch dazu einen vernünftigen Bildschirm und sich nur auf eine Aufgabe konzentrieren muss, dann kann sein, dass der ganz hervorragend arbeitet. Und ich habe Arbeitgeber, die mir sagen, wenn sie noch mehr solche MS-Patienten haben wie Frau sowieso oder Herr sowieso, schicken sie mal die, das sind unsere besten Mitarbeiter.
Ach, guck.
Ja.
So kann es gehen.
Ja.
Können Sie denn erklären, was da genau im Körper passiert, warum diese Fatigue entsteht?
Das ist ein vielfältiges.
Weiß man das?
Man weiß vieles darüber. Also es gibt ja im Gehirn Kreisströme und da weiß man, dass bei der Fatigue gewisse Kreisströme zwischen den Hirnrinden und tieferen Hirnstrukturen, Striaton zum Beispiel, unterbrochen sind. Man weiß auch, dass bei der Fatigue es eine Rolle spielt, dass durch die Entzündung die synaptische Dichte oft weniger wird. Das sind so Kerne der Fatigue. Und wir wissen auch, dass ein MS-Betroffener für einfache Tätigkeiten häufig mehr Gehirn aktivieren muss. Das zeigen Untersuchungen im funktionellen MRT als ein Gesunder. Und logischerweise ist man dann eben auch schneller erschöpft als ein Gesunder, wenn man so viel Gehirn zusätzlich aktivieren muss.
Okay.
Das heißt, es sind viele, viele verschiedene Sachen und natürlich spielen auch anderes noch eine Rolle. Zum Beispiel, wie geht's mir seelisch? Also Fatigue hat ja was mit Energie zu tun.
Ja.
Und dann muss man einfach, glaube ich, auch überlegen, was kostet mich Energie? Was gibt mir Energie? Und ich sage meinen Patienten oft, wenn die MS schon mal für irgendwas gut ist, dann muss man das ausnützen. Und es gibt doch viele Bereiche, wo jemand vielleicht dann doch Sachen macht, die er, wo er sich verpflichtet fühlt, aber es eigentlich doch nicht möchte.
Ja.
Und das, was man durchaus mal machen kann, ist sich so eine Liste aufstellen, zu sagen, was gibt mir Energie, was kostet mich Energie? Und dann hinter das, was kostet mich Energie, mal zu sagen, okay, welche von den, sagen wir, 10 Punkten, die ich da aufgeschrieben habe, kann ich jetzt mal loswerden?
Ja.
Und dann sage ich, ja, sagen Sie, mein Arzt hat mir verboten, das. Also dann muss man die MS wirklich ausnützen, um das, was man vielleicht eigentlich gar nicht machen will. Es gibt manche Sachen, da hilft man Leuten, man will es eigentlich nicht oder man hat schon lange Verpflichtungen übernommen, die man eigentlich wieder loswerden wollte. Und da muss man dann den Mut dazu haben. Das ist auch manchmal schwierig. Das gibt auch bei denen, denen man bisher geholfen hat, vielleicht schon Reaktionen. Aber das ist, glaube ich, gut und man lernt dann auch mehr auf sich zu achten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, überhaupt ein Gefühl für sich selber zu kriegen, für die eigenen Gefühle.
Ja.
Und auf der anderen Seite natürlich zu sagen, was ist schön, was macht mir Freude, was gibt mir Energie? Und dann muss ich überlegen, wie kann ich das vermehren? Mhm. Also man muss sensibel für sich werden und auch manche müssen da ein bisschen netter zu sich werden, dass man einfach mal sagt, ich habe halt jetzt diese Scheiß MS, aber ich kann gut damit leben und ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich gut damit leben. Die Lebenserwartung ist normal und jetzt geht's um Lebensqualität und jetzt gucke ich, dass das, was mir keine Freude macht, dass ich das in meinem Leben so gut es geht loswerte und das, was mir Freude macht.
Also
so
zusehen, dass man für sich den richtigen Mix aus medizinischen, körperlichen und mentalen Strategien findet.
Ja. Und das kann man auch lernen. Also es gibt da durchaus auch so Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie. Das, was ich da genannt habe, die Liste mit was macht mir Freude, was wäre schon ein Teil davon. Es gibt auch eine DIGA, eine digitale Gesundheits-App, die man sogar vom Arzt sich verordnen kann. Die heißt Elevida. Die kann ein Arzt wie ein Arzneimittel verordnen. Und da werden solche Übungen mit dem Betroffenen gemacht und das ist eine empfehlenswerte und auch bewiesenermaßen wirksame Strategie, Fatigue da ebenfalls zu verbessern.
Das hört sich gut an, das werde ich wahrscheinlich auch mal ausprobieren.
Versuchen Sie es mal, ja.
Alleine, ja doch, weil ich weiß, mein Verstand sagt mir immer, Irene, du musst ein bisschen was für dich tun, aber wenn ich dann einmal drin bin, so in meinem Tag, dann vergesse ich das halt leider oft.
Ja, man kann durchaus einiges tun. Interessanterweise ist die Arzneimitteltherapie, die durchaus im Einzelfall was bringt, aber gar nicht so richtig durchschlagend überzeugend. Wenn jemand zusätzlich, sagen wir, depressiv ist, wobei an der Oberfläche hat natürlich Depression und Fatigue schon was miteinander zu tun. Bei beiden hat man weniger Energie, aber es gibt schon einen Unterschied. Fatigue heißt oft, ich habe Energie eigentlich, ich möchte was tun, mir macht's Freude und ich kann dann sehr schnell nicht mehr. Und Depression heißt schon oft, ich habe eigentlich gar keine Energie, was anzufangen.
Ja, richtig.
Aber es überlappt ein Stück weit. Und bei diesen Patienten sind durchaus auch Antidepressiva aus der sogenannten Serotonin-Reuptake-Reihe oder auch mit Noradrenalin-Reuptake-Reihe zumindest ein Versuch wert. Es gibt auch andere Medikamente, Modafinil zum Beispiel, die man versuchen kann oder Amantadin, wobei keins der Medikamente explizit dafür zugelassen ist. Das heißt, die sind alle off-label und dann muss der Arzt das mit den Kassen im Einzelfall verhandeln, sonst kann es auch mal einen Regress für den Kollegen geben, der das verordnet.
Ja, das Amantadin nehme ich eigentlich mit ganz gutem Erfolg. Aber Fatigue und Depression, wie kann man das denn jetzt eigentlich generell abgrenzen? Kann ich da für mich erkennen, okay, Irene, jetzt musst du aufpassen, das ist jetzt nicht mehr nur die Fatigue, du rutschst jetzt ab.
Ja, es gibt schon mehr, wenn man anfängt, so Zweifel an sich, Selbstwertzweifel zu entwickeln oder gar Selbsthass. Also das sind ganz klare Hinweise, dass auch jetzt eine Depression anfängt. Also wenn es an die eigene Substanz, an die eigene Identität geht. Das geht dann eher Richtung Depression, wenn es nur Energie ist, dann vielleicht
also
eher
hilft.
Fatigue. Aber es überlappt und das ist übrigens auch mit Fragebogen gar nicht so leicht abzugrenzen.
Ja, also auf jeden Fall ganz, ganz offen mit seinem Neurologen sprechen,
ja,
da einem dann weitere Wege aufzeigt.
Vielleicht auch ist eins noch wichtig, nämlich lernen, mit der Erkrankung umzugehen. Also Krankheitsverarbeitung, Coping.
Mhm.
Weil, also Coping heißt, ich lerne ein Stück weit zu akzeptieren, das tut vielleicht weh, aber wenn man eine MS hat, hat man halt leider eine Erkrankung, die zwar immer besser behandelbar geworden ist, die Lebenserwartung ist jetzt normalisiert sich, die Lebensqualität hängt von vielen Faktoren, aber sie ist eben nicht heilbar,
mhm,
und sie schränkt ein. Und das, wenn man damit klarkommen will, muss man sich, das heißt müssen tut man nicht, aber man sollte sich, glaube ich, den Gefühlen stellen und dann auch ein Stück weit wird's Trauerarbeit auf denjenigen zukommen. Man hat ja was verloren.
Ja.
Manchmal auch Zukunftsperspektiven. Also es wird, ich kann vielleicht dann doch nicht mehr die ganz großen Bergtouren machen wie früher, wenn ich eben motorisch eingeschränkt bin, oder ich muss doch in der Berufswahl, obwohl man fast jeden Beruf machen kann, aber Konzertpianist ist sicher kein guter Beruf für einen MS-Betroffenen. Das heißt, ich muss ein Stück weit trauern, aber hinter der Trauer kommt dann auch wieder was Neues, nämlich das Wissen, das Leben kann trotzdem gut und erfüllt und sein.
Richtig.
Vielleicht manchmal sogar, man lebt vielleicht dann etwas bewusster, und es gibt sogar MS-Betroffene, die mir sagen, naja, wenn ich ehrlich bin, hat mir die MS auch einiges gebracht. Das einfach, ja, ich lebe bewusster, ich lebe, wie gesagt, ich teile meine Zeit besser ein, ich überlege, was möchte ich wirklich, was ist mir wichtig.
Genau.
Und das ist dann, naja, die MS für was Gutes. Aber in dem Fall wäre sie zumindest für den Aspekt gut. Wäre natürlich besser, man hätte das ohne die MS.
Ja, klar, gelernt, sicher.
Ja.
Aber ich bin auch so eine von denen, die sagt, also ohne die MS würde ich das Leben nicht so genießen, jetzt wie ich es jetzt tue. Früher war es immer der Karriere hinterherrennen, Terminen hinterherrennen, dies und jetzt, was andere von einem erwartet haben. Und jetzt ist mir das alles egal. Jetzt mache ich das, was mir gut tut. Mhm. Klar, gewisse Zwänge sind natürlich da, denen muss man sich stellen. Aber es bietet auch ja so viele Chancen, was Neues zu machen, wie Sie schon gesagt haben.
Ja, und dann sind Sie ja genau auf dem Weg, auf dem guten Weg. Ich glaube sogar, aber das kann man im Moment schwer beweisen, dass sowas wie seelische Ausgeglichenheit und mit sich im Reinen sein, zusammen mit anderen Sachen, zum Beispiel, wir haben Bewegung noch gar nicht angesprochen,
stimmt,
auch einen positiven Effekt auf den Verlauf der MS hat, auch, sondern eine vernünftige Ernährung spielt da sicher auch noch eine gewisse Rolle. Zusammen mit den immer besser werdenden modernen Therapien, glaube ich, hat die MS ganz viel von ihrem Schrecken verloren. Also das hat sich dramatisch geändert in den Jahren. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe in der Medizin, da konnte man sehr, sehr viel weniger machen als
ja,
jetzt. Also dass zum Beispiel auch jetzt wir die DMSG macht, Seminare zur Schwangerschaft bei MS. Ganz früher hat man vielen Frauen abgeraten, werden sie nicht schwanger inzwischen. Selbstverständlich muss man über eine Familienplanung nachdenken, mhm, wie das mit gewissen Medikamenten vereinbar ist.
Genau.
Aber da wissen wir auch inzwischen sehr viel darüber. Also das Leben ist deutlich normaler geworden und das bietet ja auch die Chance, sich jetzt eher dann auch um seelische Sachen zu kümmern, dass man halt jetzt wirklich richtig gut lebt.
Ja, das kann ich auch im Grunde genommen auch nur jedem unserer Hörerinnen und Hörer ansagen. Wenn ihr so gar nicht weiter wisst, dann wendet euch an die DMSG. Da gibt es so viele Hilfsangebote. Die Menschen dort sind so empathisch, die hören euch zu. Das ist wirklich die erste Anlaufstelle. Was ich nämlich immer problematisch finde, wenn jemand frisch diagnostiziert, sich im Internet tummelt, auf Facebook und Co., auf irgendwelchen Plattformen, das geht nicht gut aus.
Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Manchmal wird versucht, noch irgendwas zu verkaufen, was nicht bewiesen
Richtig.
Ist. Oder, wobei die DMSG bietet ja viel an. Wir haben in jeder Landesverband bietet eine Beratung vor Ort an. Viele bieten auch sowas wie Krankheitsverarbeitungstraining. Ich hatte es angesprochen, Coping-Training
ja,
an. Wir hatten selber an der Uni mal ein Coping-Trainingsprogramm entwickelt. Mir wäre es eigentlich, ich träume so ein bisschen davon, dass jeder, der eine MS hat, quasi gleich verpflichtend eine zweiwöchige Schulung kriegt. Was ist MS? Vor allem, was ist sie nicht? über Krankheitsverarbeitung, dass jemand sehr, sehr gut informiert ist. Aber jemand, der das möchte, der kann gerne auf den Seiten der DMSG gucken. Wir haben eine virtuelle Klinik im Internet. Wir haben ganz, ganz viele Podcasts für alles Mögliche. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch viele Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben. Man erkennt die an dem Gütesiegel der DMSG auch. Krankenhäuser, auch sehr viele niedergelassene Ärzte, die das sehr, sehr gut machen. Und dann sollte man sich halt jemanden suchen, der Ahnung von MS hat, der auch ein bisschen Zeit hat. Viele haben auch inzwischen MS-Nurses, die wir von der DMSG ausbilden. Ja. Das heißt eine Schwester, die man dann halt auch bei Sachen fragen kann oder die einem hilft, wenn es darum geht, Blase besser zu behandeln oder Ähnliches. Mhm. Die vielleicht auch häufig ein bisschen mehr Zeit noch hat als der Arzt. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass der Betroffene sich sagt, okay, das ist jetzt Mist, aber ich werde das Beste daraus machen.
Ja.
Ja.
Und ich denke, besser kann man diesen Podcast gar nicht schließen. Herr Dr. Pöhlau, das war richtig spannend und vor allem sehr, sehr hilfreich. Herzlichen Dank, dass Sie Ihr Wissen heute wieder mit uns geteilt haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt, denn jede Folge bringt neues Wissen, Mut und Tipps für deinen Weg mit MS. Drück auf Folgen und bleib Teil unserer Community bei MS Voices. Und denk daran, ihr seid nicht allein. Bis zum nächsten Mal. Und vielen lieben Dank an Dr. Pöhlau.
Gerne. Und allen noch eine gute Zeit.
MS Voices. Der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.